Ich möchte meine Predigt vor dem Abendmahl anfangen, gerade mit diesen Worten, die wir gesungen haben. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht mich hell und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Das ist das Thema, was wir heute in dieser Zeit vor dem Abendmahl miteinander, worüber wir uns Gedanken machen wollen. Abendmahl ist für mich immer eine besondere Zeit, möchte ich auch heute erwähnen. Das habe ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir Abendmahl haben, jedes Mal habe ich, denke ich mal, das ist mir so immer im Sinn, dieses Wort, ein besonderer Gottesdienst. Ein Gottesdienst, eine Zeit, wo wir besonders näher zu Jesus kommen, näher zu seinem Leib, näher zu seinem Blut. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und wenn wir auch heute uns Gedanken darüber machen, ein Aufruf auf uns alle, dass wir uns innerlich jetzt in dieser Zeit, während wir das Wort Gottes hier lesen und hören, dass wir uns innerlich vorbereiten auf diese besondere Gemeinschaft, die wir mit Jesus haben werden, dadurch, dass wir sein Leib zu uns nehmen, symbolisch, und daran denken, was er alles für uns getan hat, und sein Blut zu uns nehmen, symbolisch, das Blut reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, und das wünsche ich uns allen, wenn wir jetzt zu diesem Abendmahl kommen. Der Heilige Geist tut dabei eine große Tat, spielt eine große Rolle, wenn wir es so sagen. Der Heilige Geist ist, der uns heute vor uns ein Spiegel halten möchte. Kennt ihr diesen Ausdruck, wenn jemand dir ein Spiegel vor die Augen halten möchte? Dass wir uns richtig sehen, wie wir ausschauen, wo wir vielleicht mal schmutzig sind, wo wir einen Flecken haben, wo wir etwas haben, was eigentlich nicht da sein soll. Das ist das Abendmahl. Abendmahl, eine Erneuerung des Bundes mit Gott, wo wir sagen, Herr Jesus, mit diesen Flecken komme ich heute zu dir. Es gibt welche Flecken, die man wegkriegen kann. Wisst ihr, welche Flecken kann man nicht wegkriegen? Junge Leute wissen das nicht. Aber wir Älteren, es gibt sogenannte Altersflecken. Und da kommt hier auf die Hand, das Erste, was ich gemerkt habe, ist die Hand da, obere Seite. Und ich habe vor kurzem mit meiner Schwester gesprochen. Sie ist 2,5 Jahre älter als ich. Und dann hat sie gesagt, weißt du, was ich jetzt bemerkt habe? Was denn? Sie hat ein altes Fleck am Gesicht. Oder Stirn, hat sie gesagt. Auf die Stirn. Aber auf jeden Fall Gesichtsbereich. Da hier auf die Hand kann man vielleicht besser auch verstecken. Aber am Gesicht kannst du, oder Stirn, oder ich habe Bilder gesehen auch, wo jemand so seitlich oder irgendwo, da kommt ein altes Fleck. Ich möchte jetzt keinem zu nahe treten. Ich weiß nicht, ob jemand von unseren älteren Leuten das hat. Aber das ist ein Zeichen. Ein Leben steht dahinter. Das ist etwas, was Gott uns auch gegeben hat. Ein Fleck. Wenn wir an die Sünde denken, die Sünde macht uns unrein vor Gott. Und wenn wir zurück zu diesem Bild kommen, der Heilige Geist möchte heute vor jedem von uns einen Spiegel halten. Und was siehst du da? Wenn wir so vor dem Spiegel stehen, dann schauen wir, wie wir ausschauen, so wie es das für die Gesellschaft, ob vielleicht irgendwas ist, der Spiegel ist dafür da. Und dann, jetzt nur im übertragenen Sinne, stell dir mal vor, du stehst vor einem Spiegel und du siehst, wo du schmutzig bist, geistlich gesehen, deine Sünden. Was machst du jetzt? Es gibt viele Sünden, die man nicht so mit Wasser und Seife wegkriegen kann. Und jetzt meine Fantasie, wenn man einen Spiegel produzieren kann, 3D-Spiegel. Diese 3D-Bilder sind so, dass man im vorderen Teil was sieht, aber auch im hinteren Teil. Und dann merkt man, dass was hinter ist oder wo sonst ist. Es ist nicht alles auf einem Bild, nicht auf einem Papier, sondern es gibt so 3D. 3D-Bilder sind irgendwie vorne ein Teil und auch hinten ein Teil. Und dieser Spiegel, wenn das 3D-Spiegel ist, du siehst im vorderen Teil dich und deine Flecken, aber im hinteren Teil siehst du das Kreuz von Jesus. Siehst du Jesus am Kreuz? Er hat sein Leben für dich gegeben. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und diesen Spiegel möchte der Heilige Geist vor uns stellen. Seht nicht nur eure Flecken, die ihr habt, sondern schaut auf den hinteren Teil, wo das Kreuz Jesu steht. Das ist etwas, was wir ständig vor uns haben sollen. Apostel Paulus hat auch so einen Spiegel. Er stellt uns vor, was hat er in diesem Spiegel gesehen und wie hat er darauf reagiert. In Römerbrief Kapitel 7 wollen wir ein paar Texte lesen. Römerbrief Kapitel 7. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Bibel aufschlagen und mit mir lesen. Viele Texte sind sehr bekannt, haben so oft gelesen, aber jetzt in diesem Zusammenhang, vor allem wenn ich an einen Spiegel denke, den der Heilige Geist mir vor den Augen stellt. Römer Kapitel 7, ab dem Vers 15. Hier sagt Paulus, denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Habt ihr auch manchmal auch so eine Erfahrung gemacht, dass ihr wisst, was gut ist? Man hat so viele gute Vorsätze im Leben. Und jetzt vor allem erinnere ich mich von meiner Jugend auch, wenn so Silvester kommt und Jahreswechsel und dann trifft man so gute Entscheidungen. Jetzt werde ich anders machen. Jetzt werde ich meine Bibel anfangen. Wir haben so einen Plan, dass man jeden Tag ihr kennt das wahrscheinlich, kennt jeder, 3 Kapitel jeden Tag, am Sabbat 5 Kapitel zu lesen. Und da bist du in einem Jahr fertig bis zum Ende. Das ist eine tolle Sache. Und da habe ich als Jugendlicher so oft angefangen. Und ich kann euch sagen, irgendwie bis zum 3. Buch Mose bin ich gekommen. Aber dann kommt irgendwas anderes und so. Und da habe ich an einem Tag nicht gelesen, da muss ich nächsten Tag 6 Kapitel lesen. Wenn ich 2 Tage nicht gelesen habe, das muss ich 9 Kapitel lesen. Und das bringt auch nichts. Gute Vorsätze. Paulus sagt, ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Vers 17. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Habt ihr auch Erfahrung gemacht? Ich will es. Und ich habe gute Entscheidungen getroffen. Und ich will das. Lieber Gott, hilf mir. Und manchmal sehe ich, dass das doch nicht passt. Und ich tue nicht das. Ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich nicht will. Wenn Paulus, ein heiliger Apostel Paulus, sage ich manchmal, was er alles getan hat, was er für Gott, für Jesus Christus getan hat, das macht ihn heilig sozusagen. Wenn er so eine Erfahrung macht, was sind wir denn? Wir sind schwache Menschen. Vers 19. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will und so. Paulus sieht sich selber und dann kommt er so richtig, das ist zum Verzweifeln. Wenn man das ganze Leben lang versucht, Gutes zu tun und doch tut man nicht. Und am Ende sagt er eine einzige Lösung. Vers 24. Ich elender Mensch, wenn ich auf mich schaue, sagt Paulus, ich bin nur elend. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die einzige Chance, das Kreuz Jesu, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Und das ist das, was wir hier brauchen. Für uns, vor allem heute, dass wir darüber nachdenken, in der Vorbereitung auf das Abendmahl. Ich möchte noch einen Text mit euch lesen, zur Einleitung, und zwar in 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Ihr wisst, da ist diese Einsetzungsworte zum Abendmahl. Und daraus möchte ich nur einen Vers lesen, Vers 26. 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Was tun wir mit dem Abendmahl? Wir verkündigen den Tod Jesu. Wir verkündigen etwas, was er für uns getan hat. Und als ich darüber nachgedacht habe, auch als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich an diese Verkündigung gedacht. Eine segensreichste Verkündigung, die wir in unserem Leben tun. Wir verkündigen den Tod des Herrn. Wenn wir dieses Thema verkündigen, was meint ihr, ist das ein leichtes Thema, ein schönes Thema, den Tod Jesu zu verkündigen? Oder ist das ein herausforderndes Thema? Wenn wir eine Predigt, eine Verkündigung hören wollen, da freuen wir uns über schöne Themen aus dem Leben, nicht nur Theorie, sondern die Themen, die aus dem Leben kommen, die Themen der Hoffnung, die sind die besten Themen. Oder es gibt auch Leute, die sehr gerne Prophetie hören wollen, was Endzeit betrifft. Und wenn ein Verkündiger irgendwo predigt über die Endzeit, da kommen alle hin, um dieses Thema zu hören. Was heißt es, den Tod Jesu zu verkündigen? Ist das ein gutes Thema? Ist das ein guter Redner, der den Tod Jesu verkündigt? Wir sollen den Tod Jesu verkündigen in unserem Alltag, in unserem Leben. Wie auch jemand gesagt hat, wir sollen ständig für Gott predigen, Jesus predigen, wenn es sein muss, auch mit den Worten. Versteht ihr den Satz? Wir verkündigen Jesus, wir verkündigen in unserem Alltag und das ist unsere Aufgabe, auch wenn es sein muss, auch mit Worten. Ich befürchte, dass wir nicht viel mehr mit Worten verkündigen. Und die Frage ist, wie ist mein Leben? Was sehe ich auf dem Spiegel, den der Heilige Geist mir zeigt? Die segensreichste Verkündigung. Was verkünden wir eigentlich? Die erste Antwort. Wir verkündigen oder wollen verkünden die Ursache. Die Ursache, warum ist Jesus gestorben? Vor kurzem fragt mich jemand in einem Gespräch, jemand, der so interessiert ist für die Bibel, Bibelstunden, und dann sagt, ich habe eine Frage. Warum musste Jesus sterben? Der war doch ein guter Mensch. Und alles, was die Bibel sagt und was wir wissen, er war ein guter Mensch. Und warum musste er sterben? Was würdet ihr sagen? Warum musste Jesus sterben? Er war ein guter Mensch. Er hat auch Gutes getan den Leuten. Viele waren begeistert von ihm. Die Hungrigen gespeist und auch die Kranken geheilt. Und auf einmal, er muss sterben. Warum musste Jesus sterben? Einige kurze Antworten aus der Bibel. Johannes Evangelium 10, Vers 17 und 18 sagt, ich gebe mein Leben, niemand kann es mir nehmen. Ich gebe mein Leben freiwillig hin, denn er hat eine Mission. 1. Korinther 15, Vers 3, Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Und im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 2, Apostel Johannes gibt noch einen Zusatz dazu, nicht nur, dass Jesus für unsere Sünden gestorben wäre, nicht allein für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist die Antwort. Warum musste Jesus sterben? Für unsere Sünden. Wenn wir sagen, für unsere Sünden, dann gibt es auch ein Problem dabei. Wisst ihr, welches Problem dabei gibt? Alles, was unser ist, das ist irgendwie, man kann sich irgendwo verstecken und sagen, ich bin besser als der. Jesus ist für ihn gestorben. Aber wenn du auch heute vor dem Abendmahl sagst, Jesus, Herr Jesus, du bist für meine Schuld gestorben. Also ich weiß nicht, was ihr fühlt. Für mich ist es immer besser, wenn ich so sage, du bist für mich gestorben. Und wir werden alleine vor dem Gericht Gottes stehen. Und vielleicht habt ihr auch gehört, ich habe in der Lektion hier auch erwähnt, diesen Spruch, man sagt, Gott hat Kinder, aber Gott hat keine Enkelkinder. Enkelkinder, vielleicht die Eltern, die sind verantwortlich für die Kinder oder Oma und Opa, aber jeder soll vor Gott stehen, alleine. Und die Ursache, warum ist Jesus gestorben? Er ist gestorben für unsere Sünde. Wenn wir den Tod des Herrn verkündigen, dann verkündigen wir, dass er für mich gestorben ist. Ellen White sagt an einer Stelle, blicke auf Jesus. Blicke auf Jesus und lebe. Kann jemand das Opfer Jesu betrachten und nicht in seinen Innersten angerührt werden? Jetzt gebe ich die Frage weiter. Ellen White stellt die Frage in diesem, was sie geschrieben hat. Kann jemand über den Tod Jesu denken und nicht, dass das nicht ihn in seinem Inneren bewegt, etwas zu tun, etwas zu entscheiden? Jesus ist gestorben, er liebt die ganze Welt, lass mich in Ruhe, ich mache, was ich will und so. Da gibt es kein Ergebnis von dem. Aber wenn Jesus mich liebt und wenn er für mich gestorben ist, wenn ich darüber nachdenke, wie sie gesagt hat, blicke auf Jesus und lebe. Ich blicke auf Jesus. Und dann bekomme ich die Antwort nach der Ursache. Warum musste er sterben? Nur für mich. Allein für mich. Mein zweiter Gedanke. Jesu Tod zeigt der große, unbegreifliche Liebe Gottes. Und dann sehen wir in dieser Liebe Gottes den Sinn, die Ursache unserer Sünden, den Sinn seines Todes ist die große Liebe Gottes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und 10, lesen wir Folgendes. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wir haben jetzt in der Lektion auch gehabt über die Liebe Gottes. Und das ist sehr gut. Diese Predigt könnte vielleicht eine Erweiterung der Lektion sein. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9 und 10. Darin erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, uns gesandt seinen Sohn und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Es ist nicht so, dass Gott erwartet von uns, dass wir ihn lieben, damit er gnädig zu uns ist. Es gibt auch solche Menschen, manchmal sind wir auch so. Wenn ich dich lieben soll, wenn ich dir helfen soll, dann erwarte ich auch etwas von dir. Und wenn ich nicht das bekomme, was ich erwarte, dann ist auch meine Liebe ein Schatten. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns, wenn wir daran denken, dass er als Erster geliebt hat, nicht dass wir lieben mussten. Warum liebt uns Gott? Warum liebt uns Gott? Warum werden irgendwelche Kinder mehr geliebt als die anderen? Manchmal hören wir, ach, so ein süßes Kind, so ein süßes Mädchen. Und viele Leute schauen zu ihm. Habt ihr auch ein hässliches Kind gesehen? Für jede Mutter ist dieses Kind, ihr Kind, das schönste Kind. Aber wir als Beobachter, wir können mal auch Unterschied machen zwischen dem und zwischen dem. Und dann sagen, ah, dieses Kind ist so süß. Gott macht keine Unterschiede. Gott zeigt seine Liebe zu uns da, wo er seinen Sohn gegeben hat für uns alle. Vielleicht noch eine Frage. Wurde Jesus ermordet? Getötet? Ohne seinen Willen? Wie wir gesagt haben, er gab sein Leben. Er sagt auch vor Pilatus, ich bin dafür gekommen. Ich bin deswegen gekommen auf diese Welt, dass ich bezeuge, was die Wahrheit ist. In Römer Kapitel 8, Paulus spricht in Römerbrief so tolle Dinge. In Römer Kapitel 8 wollen wir mal Vers 35, Römer Kapitel 8, Vers 35 und dann 38 bis 39. Römer Kapitel 8, 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer kann dich scheiden von der Liebe Gottes? Vielleicht eine schlechte Kindheit oder dass du nicht so viel erreichst im Leben, dass du auch eine Arbeitsstelle hast, die dir nicht passt, dass du auch Leute hast, die dir nicht passen. Also können sie dich von der Liebe Gottes trennen? Ich kann euch sagen, ich habe so oft in meiner Predigerdienstzeit gehört, dass einige sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Ich komme nicht mehr in die Gemeinde. dann dieser Bruder oder diese Schwester oder jemand hat ihm etwas gesagt, was ihm nicht gepasst hat, und dann sagt er, ich komme nicht mehr in die Gemeinde. Kennt ihr das? Ist es nicht lächerlich? Was kann dich von der Liebe Gottes trennen? Das, was der Bruder oder die Schwester dir gesagt hat, kann dich das von der Liebe Gottes trennen? Nein, darf dich nicht trennen. Du zerstörst nicht deine Beziehung mit Jesus, weil jemand in der Gemeinde dir gesagt, etwas gesagt hat, was es dir nicht passt. Was machst du damit? Vielleicht ist das eine Probe für dich. Gott stellt dich auf die Probe, zu schauen, was für ein Charakter bist du. Wenn er kommt dir ins Gesicht, sagt etwas, was dir nicht passt, wie reagierst du dann? Sagst du ihm auch zweimal so viel? Kommst du nicht mehr in die Gemeinde? Ich gebe meinen Zehnten nicht mehr? Auch das habe ich gehört. Weil irgendwie ein Prediger etwas gesagt hat oder korrigiert hat oder kritisiert hat, keine Ahnung. Und dann sagt jemand, ich gebe meinen Zehnten nicht mehr. Was kann dich von der Liebe Gottes trennen? Liebe Geschwister, lass niemanden dich von der Liebe Gottes trennen. Und weiter sagt auch Paulus hier in diesem Text, ab dem Vers 38. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ist das nicht toll? Nichts kann dich trennen. Keine Macht der Welt kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das ist der beste Sinn. Gott zeigt uns seine Liebe. Und ich habe noch einen Gedanken mit der Frage, was ist die Folge von der Liebe Gottes? Die Liebe Gottes ist unabhängig, bedingungslos. Folge von der Liebe Gottes ist, dass du mit Jesus leben wirst für alle Ewigkeit. Deswegen ist er gekommen. Er hat alles von seiner Seite getan. Es hängt von uns ab. Römer Kapitel 5, ab dem Vers 6. Denn Christus ist zu der Zeit, dass wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Durch die Sünde warst du ein Feind Gottes. Und für diesen Feind kommt Jesus, als wir noch Sünder waren. Das ist die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes hat nur ein Ziel für uns. Das Ziel ist, dass Jesus dich und mich haben möchte in seiner Herrlichkeit für die ganze Ewigkeit. Und ich möchte zum Schluss noch einen Text lesen in Johannes Evangelium. Das ist auch ein sehr bekannter Text. Johannes in der Kapitel 17, im bekannten hohepriesterlichen Gebet von Jesus, im Vers 24 sagt Jesus, Vater, ich will, dass diejenigen, die du mir gegeben hast, mit mir sehen in meiner Herrlichkeit, meine Herrlichkeit sehen und mit mir leben in meiner Herrlichkeit durch alle Ewigkeiten. Auch so mit meinen Worten weitergegeben. Ihr Lieben, wenn ihr davon esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn. Wir sind alle Verkündiger. Gott möchte auch dich nutzen, diese Sache zu verkündigen. Mit deinem Leben, verkündigen zuerst den Sinn in die Ursache und auch die Folge. Warum ist das so alles? Für unsere Sünden, dass wir gereinigt werden und dass wir ein Ziel mit Jesus haben können. Ich wünsche uns allen Gottes Segen nach diesen Gedanken, auch wenn wir heute in dieser besonderen Stunde vor Jesus treten und sein Leib und sein Blut zu uns nehmen. Möge Gott uns segnen und uns helfen, dass das nicht nur etwas ist, was, wie ich manchmal sage, auf dem Kirchenkalender steht das und heute ist der Tag dafür, also wir machen das schnell und dann gehen wir nach Hause. Nee, das darf nicht sein. Sondern eine besondere Zeit, die ich mit Jesus erleben möchte. Gottes Segen. Amen. Amen.